Halleluja, Jesus, unser Herz gehört dir für immer, weil du es erkauft hast am Kreuz und dafür lieben wir dich von ganzem Herzen und wir beten dich an und wir danken dir so sehr, dass wir wissen dürfen, heute ist unser Tag, wo wir dir ganz neu begegnen dürfen. Wir sind gespannt auf das, was du uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, können wir an der Stelle mal Jesus einen guten Applaus geben? Seid ihr dabei? Jesus, du bist der Beste. Super. Und weil Klatschen uns alle aufweckt, geben wir dem Lobpreisteam auch noch einen guten Applaus, oder? Die haben es verdient. Hammer. Danke, Band. Coole Lieder. Tolle Atmosphäre. Ecclesia Langenfeld, herzlich willkommen. Voll schön, bei euch sein zu dürfen. Ich bin total froh, hier zu sein. Das ist ein Privileg für mich. Gibt es hier irgendjemand, der froh ist, hier zu sein?
Ja.
Sehr gut. Zumindest die meisten. Hammer. Ich finde immer, sonntags morgens ist so, weiß nicht, also ich liebe es, sonntags morgens in einer Gemeinde zu sein. Am liebsten in meiner eigenen Gemeinde, ja. Ich vermisse es immer. Ich habe gerade schon gedacht, auch meine Freunde sitzen bei mir zu Hause in einem Gottesdienst, aber hier zu sein in Langenfeld ist mindestens genauso schön. Und bevor wir die Predigt hören, dachte ich, machen wir ein bisschen Morgensport, um wach zu werden. Seid ihr dabei? Wir übertreiben es nicht, wir bleiben sitzen. Oh, das war ein Übermotivierter. Sorry. Ja, Sport im Sitzen, wir machen Handsport. Okay, du darfst wohl deinen Arm heben. Sehr gut, und jetzt einfach ganz, ganz fit den hin und her wackeln. Das verbraucht mindestens 0,5 Kalorien pro Stunde. Und jetzt darfst du einfach mal den ein bisschen nach vorne bewegen. Sehr gut. Und darfst auch wieder dich beruhigen. Sehr gut, sonst wird dein Nachbar ganz hibbelig. Und wir machen den Scheibenwischer. Das ist gut für die Oberarmmuskulatur. Sehr gut. Und jetzt zur Schulter. Und jetzt streichel dich doch mal und sag, schön, dass ich hier bin. Schön, dass ich hier bin. Hey, es ist wirklich richtig schön, dass du da bist. Und ich hoffe, du siehst es als Privileg, im Haus Gottes sein zu dürfen und mit anderen Gläubigen zusammen Jesus feiern zu dürfen. Und wenn du zum ersten Mal da bist, dann Hammer, dass du da bist. Total cool, wir freuen uns über dich. Und ich hoffe, der Gottesdienst gefällt dir. Wir freuen uns voll, dich kennenzulernen. Ich bin der Chrissy, ich komme aus Roth, ursprünglich aus Ulm und bin in Afrika geboren. Ich weiß, das sieht man mir nicht an, aber du wirst es merken, wenn du mich besser kennenlernst. Vielleicht wird es ja noch, wer weiß. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die habe ich ganz einfach genannt, Bestimmung leben. Aber bevor es so in den Bibeltext geht, will ich dir eine Geschichte erzählen. Und ich nehme vorweg, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, ob die Geschichte stimmt. Ja? Und du darfst entscheiden, ob du mir glaubst oder nicht. Ich erzähle sie dir einfach. Ja? Das ist mein Teil. Sie steht nicht in der Bibel, okay? Sie ist auch nicht irgendwo in einem Buch verfasst. Es ist einfach eine Geschichte, die ein guter Freund mir erzählt hat. Und deswegen lege ich meine Hand dafür nicht ins Feuer, dass es stimmt, okay? Wer von euch hat das Abi gemacht? Ein paar, sehr gut. Ich habe mein Abi auch gemacht und ich kann mich noch erinnern, nach dem Abi gab es auch die berüchtigte Abi-Party, nicht wahr? Und auf den Abi-Partys passieren verrückte Sachen, das weiß jeder. Ich glaube, ich war bei meiner gar nicht mit dabei, weil ich mir dachte, ich spare mir die verrückten Dinge. Und dieser Freund hat mir erzählt, nach seiner Abi-Party ging es richtig rund. Also irgendwann waren die Lehrer weg und dann ging die Party erst los. Und sein Kumpel hat was Verrücktes erlebt aus seiner Klasse. Er ist am nächsten Morgen nach der Abi-Party aufgewacht und er war total benebelt. Ja. Er hatte keine Ahnung gehabt, was gestern Nacht passiert ist. Wahrscheinlich war die ein oder andere Gläschen Wein zu viel im Spiel oder Bier oder was auch immer. Auf jeden Fall ist er aufgewacht, er war total fertig, er muss irgendwo den Kater rauskriegen, geht ins Badezimmer und er hört irgendwas in der Duschkabine und er denkt, was ist da los? Er macht die Duschkabine auf und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ist deine Sache, aber er findet in seiner Dusche einen Pinguin. Und er macht die Duschkabine wieder zu, gibt sich zwei Backenschellen, macht die Duschkabine wieder auf, aber dieser Pinguin war immer noch da. Und er dachte sich, was macht ein Pinguin in meiner Dusche? Ich weiß nicht, was du denken würdest, wenn ein Pinguin in deiner Dusche aufwachst. Oder er ist völlig außer sich, er denkt sich, was ist da los? Er ruft alle seine Freunde an und sagt so, Leute, wer von euch hat einen Pinguin in meine Dusche gestellt? Aber keiner aus seiner Klasse weiß irgendwas von irgendeinem Pinguin. Und er ist total verwirrt, keiner weiß irgendwas von, was gestern Nacht passiert ist. Und er findet übers Internet heraus, in einem News-Anzeige, dass gestern Nacht im städtischen Zoo eingebrochen wurde und ein paar Jugendliche haben einen Pinguin geklaut. Und er merkt, hey, die Story geht nicht gut aus für mich. Und er denkt sich, was mache ich an der Stelle? Er ruft die Polizei an. Und der Police Officer geht ans Telefon und dieser Junge sagt, ja, sorry, ich glaube, ich habe einen Pinguin geklaut. Und der Polizist hat wahrscheinlich gesagt, ich glaube, mein Schwein pfeift. Irgendwie war die Sache nicht so ganz einfach, aber sie gehen der Sache nach. Und tatsächlich, die Jungs haben am Tag davor im Zoo den Pinguin geklaut. Und sie sind zum Zoo gegangen, der Zooverwalter hat gesagt, hey, Jungs, ihr seid Jungs. Wir lassen die Anzeige fallen, wir gehen dem nicht nach, unter einer Bedingung. Ihr übernehmt eine lebenslange Partnerschaft für diesen Pinguin. Sprich, ihr sorgt dafür, dass es ihm immer medizinisch gut geht. Ihr kümmert für seine Ernährung. Und ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann ernähren sie den Pinguin noch heute. So geht die Geschichte zu Ende. Wieso erzähle ich euch den Quatsch? Ganz einfach, weil ich Pinguine richtig cool finde. Wer von euch mag Pinguine? Du darfst deinen Arm fast oben lassen. Okay, es gibt viele Fragen heute, verspreche ich dir. Ist auch gut für die Gesundheit. Ich finde, Pinguine sind einfach unglaublich coole Tiere. So diese halben Meter im Smoking, das hat einfach was echt Cooles. Und wieso ich sie so gern habe, ist vielleicht auch das, weil sie irgendwie so unglaublich tollpatschig sind. Weißt du, was ich meine? Also Pinguine sind einfach irgendwie echt ulkig, ne? Die haben was an sich, was irgendwie andere Tiere nicht so haben. Und wenn du mir nicht glaubst oder wenn du mir nicht ganz verstehen kannst, was ich meine, ich habe ein Video für dich dabei, das schauen wir uns mal zusammen an. Und ich glaube, dann weißt du so ungefähr, was ich meine, wenn ich sage, dass Pinguine tollpatschig sind. Da gibt es auch Ton. Ja, nicht schlecht, unsere Freunde, die Pinguine, oder? Die haben schon was Ulkiges an sich. Und ich weiß, Gott macht keine Fehler, wir sind uns darüber einig. Aber wenn ich so einen Pinguin anschaue, dann denke ich mir irgendwie, da fehlt was. Ganz im Ernst, irgendwie sind diese Dinger eine Fehlkonstruktion, okay? Ich habe nämlich noch ein Bild mitgebracht von dem Pinguin. Wir schauen uns das mal gemeinsam an und wir arbeiten uns einfach von Kopf bis Fuß durch, okay? Wieso? Ich glaube, diese Dinger sind irgendwie falsch, ja? Also, den Kopf können wir erkennen, der passt. Zwei Augen, Nase, Mund zumindest so halb, ja, wunderbar. Aber direkt danach, wo ist eigentlich der Hals? Kann es sein, dass Gott beim Pinguin den Hals einfach vergessen hat? Ich finde ihn auf jeden Fall nicht. Und wir gehen weiter. Danach kommen bei mir Schultern. Wo hat der Pinguin seine Schultern? Die gibt's auch nicht. Und aus den Schultern oder da, wo Schultern sein sollten, da kommt was raus. Und ich habe eine Frage an dich. Wer sagt, es sind Arme? Wer sagt, es sind Flossen? Wer sagt, es sind Flügel? Es ist irgendwie so alles und nichts, oder? Es ist einfach keine Ahnung, aber irgendwie halt ein Lappen, der da raushängt. Und irgendwie, es ist einfach komisch. Der ganze Körperbau leicht untersetzt, würde ich sagen. Und das Allerbeste, ziemlich weit unten, wo sind seine Knie? Wo sind eigentlich seine Knie? Pinguine laufen nicht umsonst im Watschelgang. Probier mal ohne Knie zu laufen. Das ist nicht einfach, ja? Also der arme Pinguin, wenn ich ihn so anschaue, denke ich mir, Gott, ich weiß, du machst keine Fehler, aber beim Pinguin hast du echt das eine oder andere vergessen. Und wenn wir so über den Pinguin lachen und uns vielleicht über ihn lustig machen und denken, der arme Kerl hat es nicht einfach im Leben, dieses sich lustig machen über den Pinguin, das verwandelt sich ganz schnell in ein großes Staunen, wenn etwas passiert. Wenn dieser Pinguin seinen Platz an der Sonne aufgibt und er in seine Bestimmung hüpft, wenn er ins Wasser springt, dann wirst du plötzlich merken, der Pinguin, der, der ist eine geniale Konstruktion. Keine Fehlkonstruktion, sondern absolut genial. Ein Pinguin kriegt was hin, was Menschen noch nicht bauen konnten. Ja? Ein Pinguin bewegt sich durch seinen Körper im Wasser so schnell und beweglich und schlägt Haken wie ein Hase. Unglaublich. Aus der Kraft von einem Liter Benzin schwimmt der Pinguin 2000 Kilometer. So aerodynamisch oder wie nennt man das, aquadynamisch, ist der Pinguin unterwegs. Unglaublich. Gott hat ihn genial geschaffen. Wenn ich den Pinguin so anschaue und ich merke, wie diese Kontraste sind, dann merke ich eins oder zwei Sachen. Erstens, unser Gott ist ein genialer Schöpfer mit viel Sinn für Humor. Und zweitens, Pinguine haben keine Fehler, sondern Pinguine haben eine Bestimmung. Pinguine haben keine Fehler, sondern eine Bestimmung. Und das, was ich auf den ersten Blick vielleicht als mangelhaft oder falsch anerkannt habe, das ist eigentlich genial geschaffen, wenn es am richtigen Ort eingesetzt wird. Und weißt du, ich und du, wir kritisieren uns oft und wir werden oft von anderen angeguckt und irgendwo als mangelhaft erklärt. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir haben gar nicht so sehr Fehler. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen eine Bestimmung. Ich glaube, wir haben eine Bestimmung. Und deine Bestimmung kommt da zum Tragen und wird da aktiv, wo du an den richtigen Ort kommst, wo du in die richtigen Umstände kommst. Und du hast auf deinem Leben eine Bestimmung von Gott bekommen, in der du leben darfst. Wieso? Weil es eine unglaubliche Power in sich trägt, wenn wir in unserer Bestimmung leben. Eine unglaubliche Power. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem wichtigen Philosophen. Ich sage euch den Namen sofort, er ist schwer für mich auswendig zu lernen. José Ortega y Gasset. Kennt ihr den Kerl? Oh, ganz wenig, okay. Er ist anscheinend eine Berühmtheit, aber habe ich auch nicht geglaubt, aber naja, ich bin einfach wahrscheinlich im falschen Jahrhundert geboren. José Ortega y Gasset sagt, hartnäckige Übellaunigkeit ist ein klares Symptom dafür, dass ein Mensch gegen seine Bestimmung lebt. Bestimmung hat eine unglaubliche Power auf unser Leben. Wenn wir in dem leben, wofür wir berufen sind, dann beflügelt es uns, dann setzt uns das frei, dann lässt es uns über unsere Grenzen gehen, dann weckt es ungeahnte Kräfte in uns. Und wenn wir nicht in unserer Bestimmung leben, dann enden wir manchmal wie diese Pinguine. Wir platschen von einer Stufe auf die nächste und brechen uns dabei Hals und Kopf, wenn er sich Hals und Kopf brechen könnte, ja. Aber es geht einfach nicht rund im Leben. Und deswegen will ich dir einfach Mut machen, in deine Bestimmung zu tauchen, wie dieser Pinguin auch, und zu entdecken, wofür du geschaffen wurdest. Und dafür schauen wir uns einen ganz knackigen Bibelvers an. Aus Markus 3, 14 und 15. Und bevor wir ihn lesen, Bestimmung, dieses Wort Bestimmung ist ja irgendwo so ein Modewort, das einfach ganz oft auch tauft. Vielleicht habt ihr den Film gesehen, Die Bestimmung. Hat jemand den Film gesehen? Okay, die allerwenigsten, die anderen haben nichts verpasst, meine Meinung. Aber dieses Wort ist irgendwo so ganz modern und ich denke, das ist gut. Wieso? Weil Bestimmung stellt diese Warum-Frage. Warum bist du eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich hier? Und warum bin ich eigentlich ich? Warum gibt es mich eigentlich? Du darfst mal raten, was die meist gegoogelste Frage aller Zeiten ist. Richtig, warum bin ich hier? Und dieser Vers, er gibt Antwort auf diese Bestimmungsfrage aus Markus 3, 14, 15. Und er bestimmte, ihr seht, wir sind voll im Thema, er bestimmte 12, bei ihm zu sein, und damit er sie aussende, um zu predigen. Und dass sie Vollmacht hätten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diesen Bibeltext und ich bitte dich, dass du ihn ganz tief in unsere Herzen pflanzt und dass er Frucht tragen wird und dass wir nach Hause gehen und mehr in unserer Bestimmung leben können als vorher. Amen. Amen. Aus diesem Text zwei Punkte, die oder mir und uns zeigen sollen, worin unsere Bestimmung liegt. Punkt Nummer 1, deine Bestimmung liegt darin, bei ihm zu sein. Jesus sagt ganz einfach, er bestimmte, oder Markus sagt in diesem Text, dass Jesus 12 Jünger bestimmt hat, um zuallererst bei ihm zu sein. Unsere Bestimmung liegt zunächst nicht in irgendeinem Tun, in irgendeinem Machen, sondern einfach darin, dass wir bei ihm sein dürfen. Du bist dazu geboren worden, in Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und weißt du, wenn das nicht gegeben ist, dann ist unser Leben zum Scheitern verurteilt. Ich bin überzeugt davon, dass das Herz all der Probleme, die wir irgendwo in unserer Gesellschaft erleben, dass es hierin liegt, dass unsere Beziehung zu Gott kaputt ist. Und wenn du von hartnäckiger Übellaunigkeit oder vielleicht von einfach Unerfülltheit geplagt bist, dann wahrscheinlich genau deswegen, weil du in dieser Bestimmung, bei Gott zu sein, zu kurz kommst. Gott lädt dich ein, wirklich bei ihm zu sein. Wisst ihr, ich muss sagen, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch genauso sehr, wieder nachher in mein Auto zu steigen, nach Hause zu fahren, aus einem ganz einfachen Grund. Da wartet meine Frau. Und an all die Verheirateten oder an all die Liebespaare, ihr kennt es vielleicht, sich wiederzusehen ist dann am schönsten, wenn man getrennt war, oder? Wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat. Also getrennt hört sich jetzt so scharf an, okay? Keine Angst, meine Frau und ich sind nicht getrennt. Aber wenn man im Streit war und sich wieder versöhnt, dann ist Gemeinschaft was ganz Besonderes, oder? Könnt ihr mich irgendwo verstehen? Es hat irgendwas Gigantisches, wenn man sich wieder versöhnt und wieder zueinander findet und all der Streit bleibt links und rechts liegen und man ist so ganz neu füreinander entbrannt. Und wisst ihr, die Bibel sagt, dass der Mensch mit Gott im Streit liegt, dass es irgendwo diese Feindschaft zwischen Gott und Mensch gibt, weil der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, weil der Mensch gesagt hat, ich komme ohne Gott aus. Und vielleicht erlebst du die Resultate von dieser Feindschaft mit Gott, indem dass du ihn in deinem Leben gar nicht erlebst, dass er fern von dir ist, dass er weg von dir ist. Und an der Stelle möchte ich dir sagen, Gott hat eine riesen Sehnsucht danach, bei dir zu sein. Ich habe heute Morgen schon 3-4 Anrufe von meiner Frau bekommen. Ganz einfach deswegen, weil sie eine Sehnsucht hat. Das klopfe ich mir auf die Brust und sage, guter Mann, meine Frau hat Sehnsucht nach mir. Wahrscheinlich weiß sie nicht, dass der Gottesdienst hier eine halbe Stunde früher beginnt und denkt sich, wieso geht der nicht an sein Telefon ran. Aber es ist so gut zu wissen, dass Gott eine Sehnsucht nach dir hat. Gott hat echte Sehnsucht nach dir. Er will dich wirklich bei ihm haben. Er ist nicht nur daran interessiert, dass du irgendwas für ihn tust und irgendwie was leistest, damit du irgendwo gut genug für ihn bist, sondern zuallererst will er wirklich dich bei ihm haben. Deine Bestimmung ist es, bei ihm zu sein. Und ich will das noch mit einem kleinen Bild erklären. Hier gibt es davon ein paar, nämlich anhand von so einer Vielfachsteckdose. Ihr seht die hier links zum Beispiel. Und diese Steckdose ist ein genialer Apparat. Ich habe davon jede Menge zu Hause. Ich liebe es, auf dem Balkon zu arbeiten bei uns. Und der Balkon ist weit entfernt von der Steckdose. Und Gott sei Dank gibt es Vielfachsteckdosen, oder? Man steckt das Ding ein irgendwo in der Küche und 5 Meter weiter, 6 Meter weiter, 10 Meter weiter. Man muss ein bisschen konstruieren mit vielen Vielfachsteckern. Aber irgendwo bekommst du deinen Strom auf dem Balkon. Genial, oder? Für sich genommen kann diese Steckdose allerdings gar nichts. Gar nichts. Nimm eine Steckdose und steck dein Laptop-Ladekabel da rein. Nada, da geht absolut nichts. Wieso? Diese Steckdose braucht ein Gegenüber. Diese Steckdose braucht die Stromquelle, an die sie angesteckt wird. Und sobald du diesen Vielfachstecker an die Steckdose ansteckst, kannst du dein Laptop-Ladekabel in die Vielfachsteckerdose stecken und plötzlich merkst du, da ist Saft dahinter. Da fließt plötzlich eine Kraft durch und nicht nur irgendeine, sondern, gut aufgepasst, ich weiß, für uns Deutsche ist es kein Wunder, ne? Wir sind daran so gewöhnt. Aber in der Vielfachsteckdose, die an die Steckdose angesteckt ist, fließt dieselbe Kraft, die auch aus der Steckdose kommt. Ist ein Wunder, oder? Ohne Verluste. Wahnsinn. Ihr seid alle nicht begeistert, ich weiß. Wir sind für uns das Allernatürlichste überhaupt. Ja, genau. Es ist einfach nichts Besonderes. Aber wisst ihr, wenn wir einen Vielfachstecker, ich sag's doch nochmal, an eine Steckdose anstecken, dann stimmt dieselbe Kraft, die aus der Steckdose kommt, auch durch diesen Vielfachstecker. Und wisst ihr, was ich glaube, und ich bin davon eindeutig überzeugt, wenn wir unser Leben an diese Kraftquelle Gottes anstecken, dann fließt dieselbe Kraft, die aus Gott kommt, durch unser Leben. Paulus sagt es einmal ganz einfach, er sagt, dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten gerissen hat, die lebt in euch. Dieser selbe Heilige Geist, der Jesus aus den Toten gerissen hat, der lebt in euch. Ey, wenn wir mit Gott verbunden leben, wenn wir unsere Bestimmung leben, bei ihm zu sein, dann werden wir erfüllt mit keiner geringeren als seiner Kraft. Und Menschen um uns herum können diese Kraft erleben. Und vor allem dein Leben wird von dieser Kraft geprägt sein. Und es ist so ein Unterschied, ob wir in der Kraft Gottes leben, weil wir mit ihm leben, oder ob wir ohne ihn leben. Oder? An all die Leute vielleicht, wer von euch kann sich noch an Autos ohne Serverlenkung erinnern? Mehr als gedacht. Ich sage das deswegen, weil ich das eigentlich gar nicht mehr kenne, okay? Also, Gott sei Dank hat mein Auto Servolenkung. Es hat nicht viel, aber Servolenkung hat es und dafür bin ich sehr dankbar. Weil ich weiß noch, als ich meine jetzt Frau damals gedatet habe, da war ich total aufgeregt, kennst du vielleicht, und ich habe mir überlegt, wie ich muss einen wunderschönen Tag für dieses Date arrangieren, wo ich sie fragen werde, ob sie meine Freundin wird. Kannst du dich an den Tag erinnern, wo du deine Frau gefragt hast, ob sie deine Freundin werden will? Irgendwo noch vage vor 200 Jahren, nein, Spaß, habe ich nicht gesagt. ich weiß noch, dass ich mir alles perfekt vorbereiten wollte, um ja nichts falsch zu machen. Und ich habe überlegt, okay, ich brauche ein Auto, um in diesen Wald zu kommen, wo dieser Bergvorsprung ist, sieht total cool aus. Und dann bin ich zu meinem Kumpel gegangen, zum Raffi, habe gesagt, Raffi, kriege ich dein Auto, um meine Freundin oder noch nicht Freundin, hoffentlich dann Freundin, auszuführen? Und er meinte, ja klar, kein Problem. Und ich war so gut vorbereitet, ich habe gesagt, ich versuche erstmal mit deinem Auto zu fahren, weil ich hatte frisch meinen Führerschein, bevor ich sage, ich packe das so oder so. Ich steige in sein Auto, unwissend, dass es mal Autos gab, die keine Servolenkung hatten, und fahre damit. Und also vielleicht stempelst du mich jetzt als Mädchen oder Feigling ab, ist voll in Ordnung. Aber ich musste mich mit meinem ganzen Gewicht und zwei Händen ins Lenkrad legen, um die Kurve zu kommen. Also an all die Frauen, die früher Auto gefahren sind, wie habt ihr das gemacht? Unglaublich! Du strampelst dir einen ab, um dein... Unglaublich! Und dann dachte ich mir, Raffi, das ist mir zu blöd, dein Auto ist mir zu blöd, okay? Ich bin zu meinem Papa, zu seinem bewährten Mercedes gegangen und habe gesagt, Papa, ich brauche deinen Mercedes. Und da setzt du dich ins Auto und mit einem Finger drehst du dieses Lenkrad rum und es ist kein Problem. Mit einem kleinen Finger kannst du das machen. Wieso? Weil es gibt dieses Power Assistance, es gibt diese unterstützende Kraft, die dir hilft, dein Leben zu lenken, dein Lenkrad zu lenken. Und weißt du was? Wenn du mit Gott verbunden bist, dann erfüllt Gott dich mit seiner Kraft, um dir zu helfen, dein Leben zu lenken. Und an Stellen, wo du dich jetzt vielleicht abstrempelst, mit beiden Armen und deinem ganzen Gewicht reinlegst, um irgendwie den Karren zu lenken, da sagt Gott dir, hey, steck dich an meine Kraft an. Komm zu mir, zur Quelle der Kraft, damit ich dich ganz neu durchdringen kann mit all dem, was ich für dein Leben vorbereitet habe. Leb in deiner Stimmung, lebe bei mir. Dafür wurdest du geschaffen. Aber es geht weiter. Wir sind nicht nur darin dazu bestimmt, bei ihm zu sein, sondern wir sind auch dazu bestimmt, Gottes Wille zu tun. Ich lese mal nochmal, wie Markus das hier in Kapitel 3 beschreibt. Er sagt, er hat sie bestimmt, um sie auszusenden, damit sie predigen, damit sie die Vollmacht hätten, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und das sind so sehr spirituelle Worte. Ich weiß, ich fasse es mal zusammen: Heilung schenken und Befreiung schenken. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, hier in Langenfeld gibt es jede Menge Menschen, die Heilung gebrauchen können und die Freiheit gebrauchen können. Kann das sein, dass es hier jede Menge Menschen gibt, wahrscheinlich in diesem Raum, mir ganz sicher, ich brauche in so vielen Lebensaspekten Heilung und ich brauche Freiheit. Und wenn schon wir, die wir Jesus kennen oder die allermeisten, es brauchen, wie viel mehr brauchen es die, die diese Hoffnung und Herrlichkeit nicht in sich haben. Und hier bist du berufen, in deiner Bestimmung zu leben, nämlich Menschen in deinem Alltag, in deinem Umfeld genau das zu bringen. Heilung und Freiheit. In die Liebe Gottes zu bringen. Und ich habe das einfach mal überschrieben mit dieser Überschrift Gottes Wille zu tun, weil Gottes Wille ist es, dass Menschen Heilung erleben und dass sie in Freiheit kommen. Das Evangelium ist, ich glaube, wir haben das oft falsch verstanden, das Evangelium ist zuallererst nicht die rohe Botschaft, wo es irgendwie darum geht, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun, sondern es ist vielmehr die frohe Botschaft, wo es darum geht, dass wir Jesus erleben dürfen und wirkliche Freiheit kennenlernen dürfen. Das Evangelium ist die frohe Botschaft und wir dürfen sie unseren Mitmenschen bringen. Ich will dir eine Geschichte noch mitnehmen, in andere Bibeltext, einfach ganz kurz so als Ausflug, Johannes 4. Wir kennen alle die Geschichte, oder die meisten, von der Frau am Jakobsbrunnen. Ihr wisst, was ich meine. Jesus kommt zu dieser Frau, er sagt, hey, gib mir was zu trinken. Und die Frau sagt, sie kommt ins Gespräch und irgendwann mal deckt Jesus so ihr Leben auf und sagt, zeig mir deinen Mann. Und diese Frau sagt, hey, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, richtig, 5 hattest du und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und irgendwo zeigt er ihr so, dass er wirklich alles über ihr Leben weiß und er nimmt sie an und verändert ihr Leben. Und dann geht sie in die Stadt, den Teil kennen wir alle. Und die Geschichte geht spannend weiter und den Teil, wie es weitergeht, den überliest man oft, ja, weil er irgendwie nicht mehr so die catchige Love Story. Und in diesem weiteren Teil kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen ihn, Meister, isst etwas, sie wollen ihm was zu essen geben. Bis hierher, kurzer Stopp, wir machen mal einen Freeze an dieser Stelle der Bibelgeschichte. Wenn wir darüber reden, dass wir den Willen Gottes leben wollen oder leben sollen, weil es unsere Bestimmung ist, dann will ich dich mal mitnehmen, 6000 Kilometer südlich von hier in ein ganz anderes Land. in den Chart. Ich bin hier heute Morgen als Missionar von Liebe in Aktion. Ich bin zur Hälfte angestellt als Jugendpastor in der Ekklesia Roth und zur anderen Hälfte arbeite ich für Liebe in Aktion. Einmal hier im Land für die verschiedensten Dinge wie die Missionskonferenz. In Gemeinden predigen wir jetzt zum Beispiel hier für Jugendarbeit, um die Jugendarbeit mit der Mission zu verknüpfen und eben auch um Einsätze in Afrika zu machen. Ich war den ganzen März über in Afrika, ich werde im Januar auch wieder dort sein. Und eines der Länder, in denen wir unterwegs sind, ist eben der Tschad. Und der Tschad ist ein enorm spannendes Land. Vielleicht kennst du den HDI, der Human Development Index. Das ist ein Index von der UNO erstellt worden, um Länder einfach ein bisschen zu analysieren. Zu schauen, wie sieht es aus mit der Infrastruktur, mit dem Pro-Kopf-Einkommen, mit der Kindersterblichkeit, mit der Alphabetisierungsrate, verschiedensten Kriterien, um irgendwo den Entwicklungsstand eines Landes wiederzugeben. Und in diesem HDI wurden 187 Länder analysiert. Und der Chart befindet sich auf Platz 184. 187, er ist das viertunterentwickelste Land der ganzen Welt, wenn man so will. Und das merkt man diesem Land an. Wenn du dort ankommst, merkst du einfach, dass irgendwo Armut das Land prägt. Und jetzt nicht nur finanzielle Armut, sondern auch irgendwo Armut in der Mentalität. Menschen haben es nicht einfach, dort zu leben. Ich würde euch einfach so zwei, drei Probleme mitgeben, wo wir am Arbeiten sind und irgendwo probieren, diesem Land einen Unterschied zu machen oder den Willen Gottes in dieses Land zu bringen. Das ist einmal ganz stark der Alkohol. Für Jahre lang galt der Chart als das Land mit dem größten Alkoholkonsum weltweit. Ich weiß, wir haben da unsere Klischees von Russland und weiß ich wo, wo man anscheinend nichts anderes trinkt außer Wodka. Dem ist nicht so. Im Chart wird gebechert. In Hülle und Fülle, in Hülle und Fülle. Und zwar nicht irgendwelche feinen, lang zubereiteten Spirituosen oder sowas, sondern da wird dann zu Hause beim Nachbar oder weiß ich wo in einem großen Topf alles zusammengeschmissen, was man irgendwo gären kann. Und dann wird daraus ein Grigri oder Billy Billy oder wie auch immer dieses Zeugs heißt. Und daran setzen dann am Abend die Männer, die Häupter der Familie, und trinken sich gut zu. Und anstatt dass sie ihren Familien vorstehen, besoffen sie sich am Abend und haben irgendwo eine witzige Zeit. Und das bringt viele, viele Probleme mit sich. Brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erklären. Ein anderes Problem ist Kriminalität. Über 50 Jahre ist der Chart jetzt unabhängig. Und von diesen 50 Jahren hat er gute 35 Jahre im Bürgerkrieg erlebt. Das ist mehr als die Hälfte. Und das merkt man einfach der ganzen Atmosphäre im Land an. Ich war jetzt wieder im März, bin ich von Kamerun in den Chart gefahren mit ein paar Deutschen, die da noch nie waren. Und alle haben sich so merkwürdig gefühlt beim Grenzübergang schon. Und dann auch im Land, weil du irgendwo unter dieser Anspannung lebst. Dieses Militär läuft rum und mit Kalaschnikows in der Hand. Und irgendwie hast du so, ich will das gar nicht übertreiben, als wenn das so gefährlich ist. Aber irgendwo ist da einfach eine Atmosphäre von dem Krieg geprägten Land. Und zu guter Letzt eine letzte Sache, und die liegt uns ganz besonders auf dem Herzen. Es gibt im Chart unglaublich viele Traditionen, die es seit langer Zeit gibt, die Jugend vor allem unglaublich schwer belastet. Jungs und Mädels werden ins Erwachsenenalter entlassen durch sogenannte Initiationsriten. Also irgendwelche Riten, wo ihnen gesagt wird, so, jetzt bist du Mann oder jetzt wirst du zum Mann oder eben zur Frau. Und diese Riten gehen Hand in Hand mit schrecklichen Traditionen. Bei den Frauen ist es die Frauenbeschneidung, dass Frauen eben beschnitten werden. Ich will das gar nicht groß erklären. Ich denke, die meisten wissen, worum es da geht. Es ist was absolut Schreckliches. Menschen, den Frauen werden die buntesten Lügen vorgegaukelt, die man sich ausdenken kann, von du wirst leichter Kinder kriegen können. Du wirst deinem Mann mehr Freude beim Sex bereiten. Du wirst, deine Kinder werden intelligenter. Du wirst selber mehr Spaß beim Sex haben. Weißt du, man erfindet Sachen von irgendwo, die wirklich alles andere außer wahr sind. Es gibt nicht wenige, die bei diesen Beschneidungstraditionen wirklich schwer verletzt werden oder sogar verbluten, irgendwelche Infektionen mitkriegen, die sie ihr Leben lang mit sich schleppen. Und es ist absolut eine teuflische Angelegenheit. Bei den Jungs ist es leider nicht besser. Jungs erleben auch diese Initiation, und zwar wird ihnen dabei das Gesicht mit Skalpellen oder mit Macheten, was man eben gerade hat, wortwörtlich, ich muss sagen, aufgeschlitzt. Also so ziemlich jeder Pastor, den ich kennengelernt habe, es kommt aus dem Chart und ist deswegen ein Initiierter. Und sie haben die wildesten Muster im Gesicht. Ich habe jetzt wieder einen Pastor kennengelernt, Pastor Nikita, und sein Gesicht hat wirklich alle 3 Millimeter von oben bis unten, ne, eine dicke, dicke Narbe quer durchs Gesicht durch. um einfach zu zeigen, jetzt bist du ein Mann. Und das wird diesen neunjährigen Jungs angetan und ihr könnt euch vorstellen, was das mit sich bringt. Wir haben gesagt, wir glauben, dass der Chart es verdient hat, den Willen Gottes zu erleben, Heilung zu erleben, Freiheit zu erleben. Wir glauben, dass Gott in diesem Land einen riesigen Unterschied machen kann und dass wir in diesem Land einen Unterschied machen können, wenn wir in unserer Bestimmung leben. Wenn wir nicht nur auf uns schauen, sondern wenn wir anderen Menschen auch in diesem Land wirklich Jesus bringen wollen und nicht nur Jesus, sondern Liebe in Aktion, das ist der Name von unserer Missionsgesellschaft, um es wahr werden zu lassen, ihnen zeigen, was Gott für sie getan hat. Wieso erzähle ich euch die Geschichte von Johannes 4 mit dieser Frage von den Jüngern, Jesus, willst du etwas essen? Im Chart spielt Essen eine große Rolle. Wer von euch mag gerne essen? Jetzt erwarte ich alle Hände oben, oder? Essen ist doch das Schönste auf der ganzen Welt, findet ihr nicht? Also ich liebe Essen, ich bin für Essen so leicht zu begeistern. Ich bin auch alles andere als der Gourmet, besonders anspruchsvoll oder sonst was. Gebt mir eine Tiefkühlpizza und ich bin glücklich, das ist wunderbar. Und im Chart gibt es eine Nahrungsmittel, das heißt Boule. Und Boule ist die Königsdisziplin des Essen dort. Okay, es ist einfach das Nahrungsmittel schlechthin. Boule ist, ich wünsche dir mal, begleite mich mal mitten in den Chart, wir werden zusammen Boule essen, okay? Du sitzt an deinem Tisch, du wartest auf dein Essen und dann kommt eine Frau, sie hat einen Topf in der Hand und sie läuft vor dir und geht zum Tisch und dann stellt sie den Topf auf den Tisch, aber nicht das, was du erwartest, mit dem Boden auf dem Boden, sondern sie klatscht den Kopf über vor dir hin. Erstmal denkst du nur, oh Mann, ist die ungeschickt, und dann checkst du, es war geplant. Sie zieht den Topf ab und da kommt so ein großer, es sieht so aus, wie es sich anhört, so ein großer Boule kommt dann raus, okay? Es ist einfach so eine, ja, weiß nicht, sowas zwischen flüssig und sowas Matschiges eben. Und dann greift man da, oh, der stirbt gleich, das ist nicht gut. Danke, Michael. Dann greift man da mit drei Fingern rein, reißt dir so einen teigfetzen Boule raus, drückst mit deinem Daumen in der Mitte ein Loch in diesen Fetzen, damit du dann in den nächsten Topf, den Soßentopf, tunken kannst und dann bleibt die Soße schön in dieser Kuhle drin und dann schlägst du deine Finger ab und der Appetit ist vergangen. Nein, aber es ist wirklich gar nicht so schlecht, wie es sich anhört. Es macht sogar Spaß zu essen. Und ich war auf einer Pastorenkonferenz und auf dieser Konferenz, ich bin am Essen, Boule, kommt ein Mann zu mir, ein Mann aus dem Chart, und er kniet vor mir nieder, okay? Er guckt mich an mit dem traurigsten, entsetztesten Gesicht, das du dir vorstellen kannst. Und er sagt, Pastor, gib mir was zu essen. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Und wenn du diesen Satz hörst, seit 3 Tagen nichts gegessen, dein Herz bricht und du denkst dir, du meine Güte, wieso? Und du stirbst in deinen Teller und sagst, ja natürlich, hier, ess. Und die Leute, die Pastoren um mich herum haben mein Entsetzen gesehen. Und was haben sie gemacht? Die haben so herzhaft angefangen zu lachen. Die sind aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Schenkelklopfend saßen sie auf ihren Stühlen oder auch nicht mehr. Die haben sich gedacht, oh. Und ich dachte, ich bin im falschen Film, oder? Da ist ein Mann, der erklärt mir, er hat seit 3 Tagen nichts gegessen. Und statt Mitleid zu haben, lachen die Kerle uns aus. Und ich habe gesagt, hey, wieso lacht ihr alle? Und dann kam einer der Pastoren auf mich zu und er sagt, Chrissy, weißt du, was es bedeutet, wenn ein Gambai, das ist diese Volksgruppe dort im Chart, wenn ein Gambai zu dir sagt, ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen? Und ich sage, was bedeutet es denn? Keine Ahnung, ich komme nicht von hier. Und er sagt, ein Gambai kann ein ganzes Rind verspeisen, er kann 2 Kühe mampfen und einen ganzen Bauernhof leer essen. Wenn er keinen Bull gegessen hat, wird er dir sagen, ich habe nichts gegessen. Wenn er keinen Bull gegessen hat, wird er sagen, ich habe nichts gegessen. Wisst ihr, diese Gambais haben irgendwie einen Bullmagen. Du kannst da reinstopfen, was du willst, der wird nicht satt, es sei denn, er bekommt Bull. Ja, irgendwie unvorstellbar. Aber wisst ihr, ich glaube, diese Tatsache, dass Gambais so einen Bullmagen haben, die sagt uns viel über Jesus in dieser Geschichte aus Johannes 4. Die Jünger kommen zu Jesus und sie sagen ihm, Jesus ist was. Und Jesus gibt eine komische Antwort. Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Und die Jünger gucken entsetzt und denken sich, was meint er? Sind wir beim falschen Restaurant gewesen? Haben wir den falschen Koch kochen lassen oder was meint er? Und Jesus sieht ihre Rätsel in den Augen an und er sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Weißt du, genau wie diese Gambais einen Bullmagen haben, so hat Jesus einen Wille Gottes Magen. Jesus wusste eins, seine Bestimmung liegt darin, Gottes Wille zu tun. Und weil es seine Bestimmung ist, wird er erst satt sein, wird er erst Lebensfülle erleben, wenn er in seiner Bestimmung lebt, wenn er den Willen Gottes tut. Er sagt, hey, meine Sättigung, meine Lebensfreude, die ziehe ich nicht aus irgendwelchen anderen Dingen, sondern die ziehe ich daraus, dass ich den Willen Gottes tue. Und weißt du was, du und ich, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen und wir tragen genau diese Bestimmung in uns. Wir sind dazu berufen, den Willen Gottes zu tun. Und du wirst erst dann satt sein im Leben, wenn du seinen Willen lebst. Du wirst genau da Lebenserfüllung erleben, wo du dich bereit erklärst und sagst, Gott, nimm dieses Leben und gebrauch es, um deinen Willen zu tun. Um der anderen willen, ja, um anderen zu helfen, ja, um ihnen Heilung und Freiheit zu bringen, ja. Aber auch um deiner selbst willen, um Lebensfülle zu erleben. Ich verspreche dir eins, es gibt nichts Größeres, als zu erleben, dass du den Willen tun kannst und Menschen durch dich verändert werden. Es gibt nichts Größeres. Jesus hatte genau das gerade erlebt. Jesus sah diese Frau, die irgendwo versunken war in ihren Beziehungsproblemen, fünfmal probiert hat, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen oder irgendwie zu erfüllen durch die Liebe von irgendwelchen Männern. Und sie hat es nicht hingekriegt. Und Jesus geht zu ihr und er erklärt ihr, was wirklich der Sinn des Lebens ist. Und er schenkt ihr ein neues Leben. Und was ist er danach? Er ist satt. Er ist satt. Er hat gegessen. Er hat den Willen Gottes getan. Und er fühlt sich erfüllt, weil das ist seine Speise, den Willen Gottes zu tun. Genauso wie es Jesus geht, geht es dir auch, wenn du dich in seinen Dienst stellst und sagst, Gott, lass durch mein Leben deinen Willen geschehen. Verspreche ich dir von ganzem Herzen. Verspreche ich dir von ganzem Herzen. Wenn wir uns bereit erklären, Gottes Willen zu tun, dann kommen geniale Sachen für uns selber bei raus. Ich bin schon fast am Ende. Ich muss auch aufhören von der Zeit. Ich will dir eine Geschichte weitergeben aus dem Chart, mit der schließe ich. Und ich hoffe, die ermutigt dich einfach zu sagen, Gott, ich will deinen Willen wirklich leben. Wir waren in verschiedenen Flitten im März, haben verschiedene Evangelisationen dort in Afrika und Kamerun und im Tschad durchgeführt. Und wir haben tolle Sachen erlebt, tolle Heilungen, tolle Befreiungen. Es war echt eine starke Zeit. Und in einer Stadt haben wir gepredigt. Wir haben 4 Tage eine Kampagne gemacht. Und die Gemeinde dort vor Ort bestand bis dato aus dem Pastor, seiner Frau und seinen 3 Kids. Okay, also eine 5-Mann-Gemeinde. Und jeden Sonntag hat dieser arme Pastor, ich habe echt Mitleid mit ihm, seine Frau und seine Kinder angepredigt. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wie der Kerl sich gefühlt hat, der Arme. Michael, hast du Mitleid? Irgendwo schon, ne? Und an diesem Sonntag nach dieser Evangelisationskampagne war diese Gemeinde nicht zu 5, sondern sie war zu 50, okay? Weil 45 Menschen, die auf diesen Tagen davor Jesus kennengelernt haben, plötzlich mit in der Gemeinde waren. Wir waren heilfroh, wir waren wirklich froh, wir haben gesagt, Gott, danke für diese 45 Menschen, die dich kennengelernt haben. Und in diesem Raum, ganz hinten, sehe ich einen Jungen, ein junger Mann, er hat in den Tagen davor eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und neben ihm auf einer Matratze liegt eine ältere Frau. Und der Pastor kommt zu mir und sagt, ja, da ist ein Junge. Er hat seine Mom mit einem Freund zusammen hergetragen. Und sie ist gelähmt und wir wollen nachher für sie beten. Und wir haben gesagt, ey, genial, ich habe mich riesig gefreut. Ich habe so die Kraft Gottes gespürt in meinem Leben, die zu mir sagt, hey, die Frau wird heute ist Wunderkraft im Haus. Ja, ich war total auf Glaubenslevel 2000, dachte mir, das wird der Hammermorgen heute und konnte es kaum erwarten zu predigen. Und ich habe auch ganz schnell gepredigt, weil ich Hauptsache schnell für diese Frau beten wollte. Okay? Und sie bringen diese Frau nach vorne. Und als sie nach vorne bringen, entdecke ich, dass sie ihr Bein komplett eingehüllt ist in Tücher. Und ich dachte mir, die Frau ist einfach irgendwo aufgrund von, weiß ich, nur Muskelerkrankungen oder Altersschwachheit gelähmt. Aber als sie nach vorne kam und ihre Tücher geöffnet hat, habe ich gemerkt, das hat nichts mit Alterskrankheit zu tun oder mit Muskelerkrankung. Auf ihrem Schienbein befand sich eine riesige offene Fleischwunde. Locker 15 cm Durchmesser. Ich hoffe, das ist nicht unangenehm für euch, aber eine offene, stinkende, faule Fleischwunde. Und sobald dieses Tuch wegkam, kamen 100 Fliegen, die haben sich auf diese Wunde gesetzt und auf dieser Wunde geturmt. Und es war eine Bühne wie hier. Ich habe mich im selben Moment hingesetzt auf die Bühne, weil mir ein Geruch entgegenkam, der so bestialisch war, dass ich dachte, ich fliege gleich um. Ein unglaublich ekliger Anblick und von dieser Wunde irgendwo infiziert ist dieser Fuß wirklich verkrüppelt worden zu so einem Elefantiasis-Fuß. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder vielleicht aus Afrika kennt, ganz schrecklich. Der Fuß verwächst durch Warzen und weiß ich was. Und du hast keine Zehen mehr erkannt. Ja? Das war einfach nur noch ein großer, globiger Klumpen an Fuß, der da unten rumhing. Ein schrecklicher Anblick. Und aus diesem Glaubenslevel, das gesagt hat, hey, wir werden heute ein Wunder erleben, wurde plötzlich ein ganz, ganz mutloser Chrissy, der sich dachte, wieso habe ich jetzt das Mikrofon in der Hand? Und wir haben gedacht, hey, wir ziehen das Ding durch, wir beten für diese Frau und wir schauen mal, was passiert. Und wir haben gebetet und mein deutsches Team, wir haben zusammen gebetet. Ich dachte, ich will überall sein, nur nicht jetzt und hier. Ich will irgendwo anders sein und nur nicht das ansehen müssen. Und wir haben gebetet und diese Frau wurde einfach nicht geheilt. Und wir haben nochmal gebetet, nochmal auf Französisch gebetet. Nach dem dritten Mal habe ich gesagt, komm schon, ganze Gemeinde, wir beten zusammen. Dann haben wir alle zusammen gebetet. Und irgendwann habe ich nicht mehr auf Französisch gebetet, wie die Leute mich da verstehen können, sondern auf Deutsch. Und ich habe nicht gebetet, Jesus, bitte mach die Frau gesund. Ich habe Gott angeklagt. Ich habe gesagt, Gott, wenn du diese Frau jetzt nicht gesund machst, ich werde nie wieder für kranke Menschen beten. Nie wieder. Das geht mir zu weit. Das kann nicht sein, dass wir hierher kommen und wir proklamieren irgendwo, dass Gott Menschen heilt und befreit und nichts passiert. Bis sie der Sonntagmorgen ist zu Ende gegangen und diese Frau wurde nicht geheilt. Ich habe ihr gesagt, hey, gute Frau, ich komme dich morgen besuchen. Und am nächsten Tag bin ich diese Frau besuchen gegangen. Wohnung ist zu viel gesagt, eine Hütte so groß wie dieser kleine Bereich hier an der Seite der Bühne. Und dort im Dunkeln ohne Fenster sitzt diese Frau mit ihrer Wunde. Es riecht absolut nicht gut in diesem Haus, in dieser Wohnung. Und ich habe diese Frau aus ihrer Wohnung raus ins Auto geschleppt und wir haben sie zum Krankenhaus gefahren. Wir haben festgestellt, was der Ursprung dieser Krankheit ist und wir haben sie dort in Behandlung gegeben. Ich musste weiter zur nächsten Veranstaltung und habe dem Krankenhaus einfach gesagt, wir übernehmen die Kosten. Was da anfällt, wir übernehmen die Kosten. Wisst ihr, für den ganzen restlichen Einsatz dort in Afrika hat uns als Team eine Frage geplagt. Warum ist diese Frau nicht geheilt worden? Gott, warum hast du nicht dieses Wunder getan? Ich stand im Gottesdienst und ich habe gesagt, Heilung ist im Raum. Ich habe vor allen gesagt, Heilung ist im Raum und Heilung war nicht da. Habe ich gelogen? Wieso? Wir waren wirklich entsetzt. Mein Team, wir haben die ganze Zeit diese Frage gestellt, warum heilt Gott nicht? Wisst ihr, ich war im Rückflug und das war 4 Wochen später und ich habe immer noch meine Gedanken immer nur über diese Frage kreisen lassen. Wieso wurde diese Frau nicht geheilt? Wir haben so viele Heilungen erlebt in den Tagen, so viele tolle Wunder, aber diese Frau, die es vielleicht am bittersten nötig gehabt hätte, sie hat keine Heilung erlebt. Und ich habe über diese Sache nachgedacht und im Flug plötzlich, mitten in der Nacht, spricht Gott zu mir. Und Gott spricht zu mir im Flug und er sagt zu mir, hey, Heilung war im Haus. Heilung war im Haus. Und ich hab plötzlich eins verstanden, hey, Gott hat das Wunder nicht getan, das ich erwartet hatte. Vielleicht, weil Gott nicht nur ein Wunder tun wollte durch dich, sondern weil Gott wollte, dass du das Wunder bist für diese Person. Und plötzlich ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe gemerkt, ja, diese Frau wurde nicht durch Gebet geheilt, aber heute sitzt diese Frau in einem Krankenhaus. Sie kriegt eine Versorgung, sie kriegt eine Verpflegung. Ich habe mir Bilder schicken lassen von dieser Frau, die diese Fleischwunde wurde entfernt und sie wurde versorgt und dieser Fuß sieht schon viel, viel besser aus. Und ich habe plötzlich gemerkt, es gibt was, wenn Gott kein Wunder in meinem Leben tut, dann vielleicht deswegen, weil er will, dass ich das Wunder bin. Und ich habe gemerkt, hey, dieser Frau, der geht es mittlerweile viel, ihr Sohn hat sich 1000 Mal bei uns bedankt dafür, dass wir die Verpflegung übernommen haben, dass wir die Versorgung übernommen haben und mir 1000 Mal erklärt, wie froh diese Frau ist, dass sie uns kennengelernt hat. Diese Frau hat in dem Sonntagmorgen zwar keine körperliche Heilung empfangen, aber sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben und weißt du, vor zwei Wochen habe ich eine Nachricht vom Pastor vor Ort bekommen. Er schreibt, diese Frau ist mittlerweile nach Hause gegangen. Es war AIDS, die Ursache dafür, dass ihr Immunsystem so schwach wurde, dass diese Wunde entstanden ist. Und sie ist mittlerweile an AIDS gestorben. Aber sie ist nicht alleine, nicht hoffnungslos, nicht als Gefangene gestorben, sondern sie ist gestorben und heute lebt sie in der Ewigkeit bei ihrem Schöpfer. Und das Wunder ihres Lebens war da. Sie hat Heilung erlebt. Weißt du, und wieso erzähle ich euch das aus einem ganz einfachen Grund? Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass man den Willen Gottes getan hat. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass man selber dafür ein Stück weit verantwortlich ist, dass jemand Heilung erlebt hat, dass jemand Befreiung erlebt hat, dass jemand Jesus kennengelernt hat. Das ist das Befreiendste, was es überhaupt gibt. Und Gott will, dass du in deiner Bestimmung lebst, den Willen Gottes zu leben, damit du ein Wunder sein kannst. Damit du ein Wunder sein kannst. Nicht nur, damit du Wunder erleben kannst, sondern damit du ein Wunder sein kannst für deine Stadt, für dein Umfeld, für deine Familie, für die Menschen um dich herum, die Jesus kennenlernen sollen. Komm, wir schließen die Augen und ich will 2 Fragen stellen, um zu schließen. Die eine Frage ist ganz einfach. Willst du vielleicht zum ersten Mal, vielleicht mal wieder entscheiden, in deiner Bestimmung zu leben, indem du bei ihm bist, indem du zu ihm kommst? Gott hat Sehnsucht nach dir und er freut sich darüber, dass du zu ihm kommst, um angeschlossen zu sein an diese Kraftquelle Gottes. Vielleicht hast du noch nie irgendwo Gott als Freund kennengelernt, Gott als jemand kennengelernt, mit dem man Beziehungen leben kann. Vielleicht kennst du ihn als Gegenstand, über den man in der Kirche redet, aber nicht als Freund in deinem Leben. Dann will ich dich fragen, willst du Jesus ganz neu kennenlernen, so wie einen guten Freund, wirklich bei ihm sein? Dann darfst du einfach an der Stelle mal kurz deine Hand heben, so als Zeichen dafür, dass du das tun willst. Gott sieht dich. Sehr schön. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Ich denke, das ist cool, dass da so eine private Atmosphäre entstehen kann. Ich will dir nochmal die Chance geben, wenn du sagst, du willst in deine Bestimmung eintauchen und bei ihm sein, dann heb doch deine Hand einfach so als Zeichen vor Gott. Super, Gott sieht euch. Gott sieht euch. Viele Hände. Gott segne euch. Dich auch. Dahin. Danke. Danke. Noch eine zweite Frage, und die ist, willst du in deine Bestimmung eintauchen und Gottes Wille tun, Gottes Wille leben? Willst du einen Unterschied machen? Willst du Menschen um dich herum Heilung und Freiheit bringen? Willst du nicht nur irgendwelche Wunder von Gott erwarten und darauf warten, dass Gott irgendetwas bewegt, sondern willst du selber in Bewegung sein, um ein Wunder für dein Umfeld zu sein und Menschen um dich herum zu zeigen, dass es einen guten Gott gibt? Vielleicht ganz neu. Vielleicht ganz neu sagen, ich will diesen Bullmagen wahrnehmen. Ich will Lebensfülle darin finden, dass ich einen Unterschied in meiner Gesellschaft mache. Dann lade ich auch ein, melde dich doch mal gerade an deinem Platz, so als Zeichen vor Gott. Cool, es sind so viele Hände. Gott sieht euch. Ich lade die Band schon mal ein, nach vorne zu kommen und ich will noch für euch beten. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass du unserem Leben eine Berufung geschenkt hast, eine Bestimmung geschenkt hast. Danke, dass wir nicht aus Zufall hier sind und dass wir nicht irgendwo herumirren in diesem Leben ohne Ziel und ohne Grund, sondern dass wir wissen dürfen, unser Gott hat uns eine Bestimmung geschenkt und wir wollen in sie eintauchen. Wir wollen bei dir sein und wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen den Wille Gottes leben. Jesus, und du siehst all die Hände, die sich heute gemeldet haben, um so eine Entscheidung zu treffen. Danke, dass du sie führst und segnest, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass diese Entscheidungen wirklich im Alltag ankommen, Herr Jesus. Wir wollen in unserer Bestimmung leben. Und danke, dass du einfach das Potenzial in uns entfaltest, um wirklich einen Unterschied zu machen, Herr Jesus. Hilf uns, das Wunder für unsere Freunde zu sein. Wir lieben dich. Amen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bevor die Band noch ein Lied mit uns spielt, will ich ganz kurz aufmerksam machen auf so einen Flyer, den ich mitgebracht habe über unsere Arbeit im Tschad und in Kamerun. Und wenn du sagst, es interessiert mich, was ihr dort tut, wir haben ein Foyer, in dem Mädels, die vor dieser Beschneidung fliehen, aufgefangen werden, um dort eine Ausbildung als Schneiderin zu bekommen, um einfach wirklich nachhaltig dort was zu verändern. Und viele andere Sachen. Schnappt ihr doch so einen Flyer, die liegen gleich da hinten an dem Tisch aus. Und ich freue mich, von euch zu hören. Danke, Band.